Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Geben Sie sich selbst einen Applaus, dass Sie den Mut hatten, hierher zu kommen. Ich wurde gebeten, bevor diese Podiumsdiskussion hier gleich beginnen wird, dass ich selbst vielleicht noch 30 Sätze verliere. Sonst wäre man möglicherweise enttäuscht. Und ich möge doch etwas versuchen, was mir sehr schwer fällt. Langsamer zu sprechen. Werde ich natürlich tun. Bevor die Referenten hier gleich auf die Bühne kommen, vielleicht zum Ablauf des heutigen Abends. Um 6:30 ist hier Schluss, habe ich mir sagen lassen. Und dass die Schweizer sehr pünktlich sind. Also um 6:30 ist Schluss. Weil wir in Berlin müssen dann noch sagen, welcher Tag. Okay. Also heute ist um 6:30 Schluss. Wir würden jetzt gleich eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten mit den Referenten reden. Und zwar über das Thema, wie sie das eigentlich aushalten, diesen Gegenwind. Weil das ist das, was ich eigentlich mir vom heutigen Abend verspreche. Nicht, dass wir über den 11. September reden, sondern wie wir damit umgehen, dass wenn wir heute über den 11. September anders reden als in den Mainstream-Medien, dass dann andere kommen und sagen, was erzählst denn du da? Ist ja so. Und dass dann eben ein mir bisher unbekanntes Blatt wie die Aargauer Zeitung behauptet, wir wären Verschwörungsmystiker. Ja, möglich, aber wir haben offensichtlich Relevanz für die Aargauer Zeitung. Ich persönlich habe diese Zeitung noch nie genannt und werde es später auch nicht tun. Ist nicht wichtig. Nicht wichtig. Ich mache jetzt seit 6 Jahren KenFM, so wie wir das im Internet tun. Das heißt, ich habe ja vorher 10 Jahre lang eine Radiosendung gehabt, die denselben Namen trug. Das ist natürlich ein Nebenher-Medium, Radio. Das hört man im Auto, das hört man unterwegs, man wäscht ab oder gründet eine Familie. Und da waren immer Bands und die haben gespielt und zwischendurch haben wir eben ein Thema über 4 Stunden gestreckt. Und seit wir im Netz sind, haben wir festgestellt, wir hatten da auch am Anfang Bands, dass wir bei YouTube, Google und so sehen konnten, dass die Leute weggeschaltet haben. Das war für mich traurig, weil ich fand ja Kultur super, habe lange Kultur gemacht. Aber auf der anderen Seite auch, Menschen interessieren sich für Inhalte, wenn die nicht nur so super News und kompakt rüberkommen, sondern längere Gesprächsgeschichten, dass sie die verstehen. Das weiß man in Hollywood, es gibt keine 3-Minuten-Filme. Die gehen 90 Minuten mit dem Cliffhanger, mit dem Aufbau, dass unsere Nachrichten nicht so aussehen, das ist Absicht. Wir sollen nicht verstehen. Das soll fragmentiert, sollen die Informationen an uns herangetragen werden, nach dem Motto, morgen wieder einschalten, Anne Will, da geht das weiter. Das ist ja eine Serie. Und als wir festgestellt haben, dass die Leute wegschalten, wenn wir auf Musik gehen, haben wir gesagt, lassen wir das Gespräch länger laufen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, weil ich hätte selbst nicht gedacht, dass das so lange, langsam genug? Dass das so lange funktioniert. Ich habe ein Interview gemacht mit Rainer Rupp, damals schon bekannt als NATO-Spion Topaz. Das ging 3x70 Minuten. Und das haben wir am Stück natürlich geführt und haben dann gesagt, okay, das müssen wir schneiden, haben es in 3x70 Minuten präsentiert. Und dann sind die User hingegangen und haben die 3x70 Minuten zusammengefügt. Wo ich festgestellt habe, wenn jemand Bock auf was hat, um es mal neudeutsch zu formulieren, dann kann er das auch ertragen. Und das ist etwas, was die Aargauer Zeitung, das ZDF, Blick und alle, die noch nicht verstanden haben. Wir leben in einer Zeit, die man als Medienrevolution, ich sage ja Medienevolution, bezeichnet. Und der Vorteil ist hier, jemand, der sich für einen Inhalt interessiert, weil er ein Fan eines Inhaltes ist, der verhält sich wie ein Fan. Jemand, der sich für Autorennen interessiert, der guckt nicht nach 5 Minuten auf die Uhr und denkt, wann ist denn hier vorbei. Der guckt das zu Ende und dann guckt er das nächste Autorennen. Und das nächste Autorennen. Jemand, der sich für Alufelgen interessiert, der putzt die am Wochenende. Wenn du ihn verdonnern würdest, er müsste Alufelgen putzen, dann wäre es eine Strafe. So macht er das 3 Stunden freiwillig, obwohl er zu Hause nicht hilft und ist auch noch happy dabei. So. Was heißt das? Das heißt, das menschliche Gehirn will verstehen, will begreifen. Und dann stellen wir fest mit dem, was wir machen, was im Grunde ganz einfacher Journalismus ist, wir lassen Meinungen und Menschen zu Wort kommen, die in den Mainstream-Medien nur häppchenweise zu Wort kommen oder gar nicht zu Wort kommen, die laden wir ein und dann soll der User selbst sich ein Bild machen, wie er das denn findet. Wir bewerten das nicht. Wir stellen es einfach hin. Und der Vorteil, den wir haben, und das haben die klassischen Medien noch nicht verstanden, wir können alle einladen, die sie nicht einladen. Das sind ja fast alle. Deswegen ist das auch dumm, so zu argumentieren. Und was diese ganzen Medien tun, auch mit dieser Werbebotschaft hier, dass wir Verschwörungsmystiker sind, und ich kann an diese Medien nur appellieren, ihr braucht dringend Beratung, was Marketing angeht. Ihr macht sehr schlechtes Marketing. Das ist so ähnlich, wie wenn Coca-Cola sämtliche Coca-Cola-Plakate weltweit benutzen würde, würde da die Red Bull-Dose draufdrucken und sagen, trinkt das nicht. Dann würden Leute, die Red Bull gar nicht kannten, irgendwo in Westsahara sagen, was ist das denn? Und würden das probieren. Viele würden dann sagen, stimmt, kann man nicht trinken, aber eine Menge würden hängen bleiben. Und das ist das, was passiert. Diese Medien, auch hier die TV-Sendung beim Schweizer Fernsehen, die ich gar nicht kannte, haben Werbung für Daniele Ganser gemacht. Danke. Arena. Okay, wir stellen Leute auf die Bühne und geben die Informationen raus, dann mögen Menschen das selber bewerten. Ich weiß natürlich, dass die meisten Menschen überhaupt nicht verstanden haben, Daniele Ganser hat es ja schon angekündigt, wie Information überhaupt funktioniert. Weil die meisten von uns denken, wenn sie die Information aufnehmen, könnten sie sich ihre eigenen Gedanken machen. Und da muss ich sie enttäuschen. Sie können sich nur die Gedanken machen, die meine Worte bei ihnen zulassen. Wenn ich nämlich sage, Terrorist, dann denken Sie an alles, was vordatiert und vorgelegt wurde, was Terroristen machen. Das haben andere definiert. Wenn ich sagen würde, Gewaltverbrechen, denken Sie an was anderes. Wenn ich sage, Problem, ist das negativ. Wenn ich sage, Herausforderung, das macht ja Obama, hat immer von Herausforderung gesprochen, nicht von Problemen. Denken Sie an alles, was dahinter steht. Das heißt, ich habe mich intensiv mit zwei Wissenschaftszweigen beschäftigt, die ich für elementar halte. Das ist die Soziologie, wie Menschen in der Gruppe agieren, und die Kommunikationstechnologie. Wie man zu uns als Masse spricht, weil Angela Merkel ruft sie jetzt nicht privat an. Die spricht zu uns in der Masse, und auch wenn wir solo vom Fernseher sitzen, das hat auf uns eine Wirkung. Und erst wenn wir verstehen, dass die Worte, die benutzt werden, dass die in Metaphern stattfinden, die bei uns zu Denkprozessen führen, die von uns nicht mehr gesteuert werden, stellen wir fest, dass wir nicht auf neue Ideen kommen können, wenn wir mit den Metaphern der Eliten agieren. Das funktioniert nicht. Was können wir tun, um es umzudrehen? Wir müssen eine eigene Sprache entwickeln. Wenn wir was suchen, dann googeln wir das heute. Das ist das, was wir machen. Wir sprechen aber eben nicht, was wichtiger wäre, ein Begriff, den Daniele Ganser häufiger benutzt, ich kann ihn nur raten, ich werde ihn jetzt häufiger benutzen, Menschheitsfamilie. Wenn wir von Menschheitsfamilie sprechen, da findet das Wort Putin-Versteher gar keinen Platz. Weil der gehört doch zur Menschheit. Da spielt auch der Islam keine Rolle mehr. Sondern Menschheitsfamilie ist Familie, ist ein positiv geprägter Begriff. Und die Frage, die ich mir vor knapp 4 Jahren gestellt habe, nachdem unser Portal blau ist und Analyse macht, die permanente Analyse oder die Analyse genau im Detail ist wichtig. Aber irgendwann turnt die Analyse ab. Weil wenn Sie den Leuten nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden, aber was kann ich denn machen? Dann werden die depressiv oder kriegen irgendein Syndrom und legen sich ins Bett. Und dann verdient hier, glaube ich, die beiden Schweizer Konzerne hier vor der Tür, die Chemiegiganten an denen. Das bringt uns nichts. Wir müssen die Menschen also ins Machen bringen. Und wir haben vor 2 Jahren eine Serie angefangen, Die Macher. Haben Sie vielleicht gesehen, Erwin Thoma oder Griechenlandhilfe. Und ich kann Ihnen nur sagen, das hatte bei der jungen Community einen enormen Impact. Weil Menschen wollen nämlich mitmachen. Sie wollen verstehen. Sie haben keinen Bock mehr auf Bevormundung. Sie wollen zeigen, dass sie was drauf haben. Und sie suchen dafür einen Anlass. Dass sie bisher relativ wenig aktiv waren, hat damit zu tun, dass sie sich immer noch heimlich aus dem Haus schleichen, wenn sie eine andere Meinung haben. Sie haben Angst, was der Nachbar denkt. Und ich kann Ihnen nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, der Nachbar denkt gar nichts. Und wenn er was denkt, denkt er bestimmt nicht über Sie nach. Also es muss Ihnen egal sein, was der Nachbar denkt. Es geht auch nicht darüber, was Sie über sich selber denken. Da sind wir wieder bei Ganser. Es ist wesentlicher, was Sie von sich selbst fühlen. Das ist wesentlich. Und weil ich ja immer davor gewarnt wurde, von Ganser wurde gewarnt, von mir wurde gewarnt, von anderen. Wir haben alle etwas gemeinsam, gerade weil Waldorfkreise vor uns gewarnt haben. Wir sind Waldorfschüler. Wenn diese Menschen, die für uns warnen, aus der Waldorfschule konsequent wären, müssten sie die Waldorfschule schließen. Weil da kommen so Typen wie ich und Ganser dabei raus. Ich habe Rudolf Steiner persönlich nie kennengelernt, aber ich bin so ein bisschen inspiriert, ich soll keine Angst davor haben, Gedanken zu äußern, die andere nicht gleich absegnen. Das mache ich. Und das ist in einer freien Gesellschaft plötzlich merkwürdig. Was ist das für eine freie Gesellschaft? Und dass die meisten Menschen das nicht tun und sagen, ja, ich weiß ja, was du meinst, oder beim dritten Bier abends, liegt einfach daran, dass sie nicht für 5 Cent Rückgrat haben, das öffentlich zu äußern. Und wir sind aber diejenigen, die dann in andere Länder einfallen, um denen die Werte der freien Meinungsäußerung, Rückgrat und Pressefreiheit. Dabei halten wir nicht mal den Druck in der Nachbarschaft aus. Wo ich nur sage, ist einfach albern. Sie müssen keine Angst davor haben, dass wenn man sie ausgrenzt, dass dann was passiert. Weil alles, was passiert, sie haben plötzlich ein riesiges Terrain, ein neues Land. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch aus der Erfahrung mit den Kollegen, fühlt sich super an. Pioniere, Neuland ist super. Macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob Sie Jobs nachgehen. Ich mach's nicht. Ich arbeite gerne, auch unentgeltlich, weil es geht nicht ums Geld. Ich würde das, was ich heute mache, ich glaube, Davidson und Ganser, Meyer, das denken genauso, ich mache es auch ohne, dass man mir Geld gibt. Man kann mich auch mit Geld nicht davon abhalten. Ich stelle im Grunde nur Fragen. Ich bin Reporter, das ist nichts Besonderes. Also tun Sie nicht so, dass ich ein Guru wäre. Ich bin einfach nur Journalist und stelle Fragen. Aber Sie müssen auch den Mut haben, die richtigen Fragen den falschen Leuten zu stellen. Müssen machen. Ja? So. Und die Chance, die wir heute haben, ist ja, dass wir eben eine einmalige Situation haben. Die war jetzt so nicht geplant, das hat man sich anders gedacht. Aber immer noch langsam genug. Mit YouTube hat der Staat und die Eliten ihr Informationsmonopol verloren. Das hat es früher nicht in der Breite gegeben. Früher hat man, da wo ich, war ich noch nicht am Leben, hat man heimlich Radio London gehört. In der DDR hat man Westfernsehen gehört und ist dann ausgereist. Über Prag. Heute reist man zu YouTube aus. Und hört sich einfach an, was andere Menschen zu sagen haben. Das ist doch Pluralität, das ist die Demokratie, die wir immer auf unseren Bomberjets plakatieren, dass wir das eben machen. Das ist Democracy. Oder Democracy nie eigentlich, so wie wir das machen. Und das ist, was wir tun, was Sie vielleicht auch schon tun, ist, haben Sie keine Angst dafür, eigene Gedanken zu äußern. Nur dazu müssen Sie zu eigenen Gedanken kommen. Und mein Rat ist, weil mich eine Kollegin gefragt hat, wie das denn sein kann, ich wäre ja privat genau wie im Fernsehen auf Speed gebürstet, sage ich ja, ich erfinde mich ja da nicht bei YouTube, ich bin da, versuche da authentisch zu sein, ich mache nicht auf Klaus Kleber. Was soll das? Glaubt ja eh keiner. Unser Job als Journalisten ist nicht nur zu informieren. Informieren tut sie Google. Da kriegen sie Informationen. Sondern dass wir die Informationen zusammenfügen und ich mache es bei mir immer Social Media, ihnen eine Möglichkeit der Interpretation anbieten, eine Möglichkeit, aber dass wir es dann schaffen, nicht sie, sondern uns alle gemeinsam ins Tun zu bringen. Und was wir alle nicht brauchen, sind neue Anführer. Ich kann nur Verführer sein, dass sie sich selber folgen. Also ich würde Sie bitten, dass Sie das so verstehen. Verführen Sie sich selbst einfach mal laut, auch Ihrem Ehepartner zu sagen, ob Sie ihn eigentlich noch gut finden oder auch nicht. Versuchen Sie mal ehrlich zu sein. Einfach, was Sie denken. Und Sie werden merken, das ist was Befreiendes. Das ist nicht immer leicht, weil das hat natürlich auch Konsequenzen. Und dass Sie auch keine Angst davor haben, dass Sie viele Antworten, was die Zukunft angeht, einfach auch nicht wissen. Ich weiß es auch nicht, aber ich bin gut drauf. Ich bin nicht auf Hass gebürstet, ich bin kein Mystiker, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Mensch, der Fragen stellt. Ein Mensch, der keine Fragen stellt, ist ja gar kein Mensch. Das ist das, was den Menschen auszeichnet. Der Mensch hat keinen Instinkt mehr, der Mensch hat Moral, ist eine Art von kultureller Geschmack und er stellt Fragen. Und wo wären wir ohne diejenigen, die keine Fragen gestellt hätten? Eine der bekanntesten Schweizer Verschwörungstheorien war ja, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und er kam dann da auch. Martin Luther mit seinen Thesen war eine Verschwörungstheorie. Jahrzehnte, jahrhundertlang war die Erde eine Scheibe. Der Typ hat es trotzdem gesagt. Das ist der Punkt. Er hat es gewagt. Und wir haben heute die Möglichkeit zu erkennen, dass wir keine große Community mehr brauchen, sondern wenn wir uns zusammenschließen im Netz und feststellen, dass wir viele sind, können wir uns auf der Straße begegnen und umsetzen. Und das sollten wir tun. Niemand kann Sie stoppen, eine gute Idee umzusetzen. Und die erste wichtige Idee ist, Sie müssen überhaupt nicht das machen, was andere von Ihnen verlangen. Müssen Sie gar nicht. Machen Sie das, was Sie wollen. Und wenn Sie sich die Frage stellen, was Sie immer schon als Traum realisieren wollten, versuchen Sie das in den nächsten 2 Wochen. Verschieben Sie das nicht. Ich bin Motorradfahrer, ich denke kurzfristig. Ja, ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis zum Tod. Ich springe Fallschirm. Ich setze mich damit aus, kann ich ja morgen noch machen. Nee. Realisieren Sie die Dinge jetzt. Und das Problem, was wir, die Medien schaffen, denn wir Halbintellektuellen haben, ist, dass wir bei unseren Kindern zum Beispiel feststellen, das sehe ich in Berlin extrem oft, dass wir so etwas wie Wohlstandsverwahrlosung produzieren. Wir wissen genau Bescheid, aber wer von Ihnen kümmert sich wirklich so viel um seine Kinder, wie er das tun müsste? Das ist die erste Zelle, wo Sie ansetzen können. Kümmern Sie sich um Ihre Familie. Da können Sie unglaublich viel erreichen. Ja. Und damit würde ich meine Referenten hier auf die Bühne bitten und gebe Ihnen noch den weisen Rat, gucken Sie nicht den ganzen Tag KenFM. Nee, gucken Sie mal was anderes, lesen Sie mal ein Buch oder kümmern Sie sich um Ihre Kinder. Man kann KenFM angucken, man kann sich inspirieren lassen, man kann aber dann ins Tun kommen. Und das ist meiner Meinung nach wichtiger. Ich kann nur dazu anstiften, dass Sie selber sind. Und bedienen Sie kein Feindbild, haben Sie keine Angst. Bewegen Sie sich vor allem auf Leute zu, vor denen Sie Angst haben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das sollten wir tun. Wir sollten auf dem eurasischen Kontinent Austauschprogramme machen mit Achse des Bösen starten. Um festzustellen, die sind genau wie du und ich. Wenn wir das nicht machen, kann man uns Angst einjagen. Lassen Sie sich keine Angst einjagen. Bitte schön. So. Herr Mayer, ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Davidson und Herr Ganser. Ich möchte mit Ihnen jetzt über etwas sprechen, was, glaube ich, die Menschen am meisten interessiert, außer dass Sie aus Ihrer Sicht noch mal über den 11. September sprechen. Ich möchte von Ihnen allen drei wissen, wie hat sich das angefühlt, als Sie plötzlich festgestellt haben, Sie kommen vom rechten Mainstream-Pfad ab und Menschen gucken Sie komisch an? Herr Mayer, wie war das? Warum haben Sie das gemacht?
Ich glaube, ich war überhaupt nie auf diesem Mainstream-Pfad drauf. Deswegen war das keine riesige Sache für mich. Ich habe höchstens ein bisschen gestaunt in der Presse natürlich. Ist mir das dann erst bewusst geworden. Aber ich kann mich da nur anschließen. Man muss eine eigene Meinung ausbilden und darf sich nicht abschrecken lassen. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage für später, selber. Meine Frage, die sich da ergibt, ist, haben wir einen Punkt in uns, das hat mit Ihrer Frage zu tun, in dem wir unbeeinflussbar sind, unbeeinflussbar. Ich glaube, es hängt viel davon ab, um keine Angst zu haben, dass wir einen Punkt in uns finden, wo wir sagen können, da sind wir nicht beeinflussbar, weder von Göttern, wenn Sie so wollen, oder von Dämonen. Das ist wichtig. Wie können wir das erreichen? Jetzt habe ich eine Frage mit einer Frage beantwortet.
Soll ich darauf antworten? Wie wir es schaffen, ohne Einfluss von außen zu sein?
Ja,
die Frage ist mir zu kompliziert, die gebe ich an Daniele Ganser rein. Geht das?
Ja, die Antwort ist klar. Oder wir dürfen die Gedanken und die Gefühle nicht als unsere Realität verwechseln. Wir sind nicht unsere Gedanken, nicht unsere Gefühle.
Das heißt, wir reagieren immer?
Also ich kann einfach meine Erfahrung schildern, oder? Wenn du fragst, wie ist denn das, wenn man plötzlich Angst hat, von der Angst erfasst wird, wenn die Forschungsresultate, die man präsentiert, sozusagen auf Dissens fallen. Und bei mir war das so, ich war an der ETH Zürich, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, angestellt. Und ich habe dann zu verschiedenen Themen geforscht und das war alles absolut okay, bis dann eben WTC7 kam. Und dann habe ich 2006 im Schweizer Tagesanzeiger einen Artikel veröffentlicht, wo ich zwei Professoren zitiert habe, die haben gesagt, mit größter Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und von daher war einfach überhaupt nichts mehr okay. Es war sicher ein Moment, eine Bruchstelle in meiner Biografie, wo ich dann eigentlich auch mich nochmal anders kennenlernte, weil es war diese Angst, die Stelle zu verlieren, diese Angst, Gehalt zu verlieren. Das waren 10.000 Franken pro Monat, das war es auch real. Dann hatte ich eine Wohnung, ich hatte ein Auto, meine Tochter war gerade erst auf die Welt gekommen. Also mein Urinstinkt war jetzt einfach für die Familie zu sorgen. Und dann auch die Angst, von anderen Menschen eigentlich schräg angeschaut zu werden. Und diese Ängste habe ich dann durchgemacht, real. Also wirklich so, dass ich am Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, es war gar kein Traum, es war nicht ein schlechter Traum. Es geht weiter, die Probleme sind da. Und dann haben die Medien angegriffen. Und für mich war die Lösung wirklich, ich habe mit meiner Frau gesprochen.
Ja. Gab's in der Zeit mal einen Moment, wo man gedacht hat, wenn ich die Chance habe, zurückzurudern, würde ich das tun, nur um wieder in den Schoß, alle haben mich lieb, zurückzukommen? Gab's so einen Moment?
Nee, weil es war ja publiziert. Also es gab keinen Schritt zurück, sondern das war publiziert. Das heißt, der erbitterte Streit um den 11. September war der Artikel. Der Tagesanzeiger wollte eine ganze Seite. Die habe ich dann geschrieben und ich wusste schon, dass das brisant ist. Aber ich hatte ein bisschen diese Illusion, dass in der Schweizer Medienlandschaft das Platz hat und dass es auch in den Schweizer Universitäten Platz hat, dass wir also dann eine Diskussion über WTC 7 haben. Und das hat eben nicht stattgefunden, sondern wir hatten sofort, was man eben Character Assassination nennt. Das heißt, sofort wird auf den Mann gespielt, sofort hat die amerikanische Botschafterin gesagt, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Und dann ist man unter Druck. Ja? Weil dann sagen die Kollegen an der Uni, so im Sinn von, das war jetzt ein einmaliger Fehler, lass das. Und dann ist ja dann die Frage, ja, dann sehen wir darüber hinweg. Ja. Aber dann ist dann die Frage, und das ist vielleicht auch diese Sache mit der Steiner Schule, oder, wo man dann eigentlich nicht so autoritätsgläubig ist. Also ich habe nicht eingesehen, warum die Fragen zu WTC 7 jetzt gestoppt werden sollten. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und sie hat dann wirklich gesagt, ja, bist du sicher, dass es zusammengestürzt ist, das Gebäude? Und ich sage, ja klar, bin ich sicher. Hat sie gesagt, bist du sicher, dass kein Flieger rein ist? Dann habe ich gesagt, ja, sicher bin ich sicher. Dann hat sie gesagt, ja, was bleibt denn? Dann habe ich gesagt, ja, eben Feuer oder Sprengung. Dann hat sie gesagt, ja, was ist es denn? Dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht ganz sicher, aber die Experten sagen Sprengung. Dann sagt sie, ja, dann musst du doch dabei bleiben. Und habe ich gesagt, ja, aber die Probleme stehen an der Wand. Die ETH sagt, mein Vertrag wird nicht verlängert und die Medien schreiben, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Also der Druck ist real. Und dann hat sie diesen befreienden Satz gesagt und gesagt, du, wir schlagen uns immer irgendwie durch. Und das hat wirklich gewirkt. Also ich kann nur sagen, es ist sicher immer individuell, wie man so einen Prozess durchmacht. Aber ab dann konnte ich nie mehr zurück und ich will auch nicht mehr zurück. So wie du gesagt hast, es ist ein spannendes, viel freieres Feld. Und wenn gerade junge Menschen fragen, was würdest du tun, würde ich immer sagen, einfach unbedingt mutig sein. Unbedingt. Es wird nicht einfach, oder? Aber es wird super dynamisch. Mhm.
Das ist schön formuliert. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ich damals meine letzte Sendung bei dem öffentlich-rechtlichen Sender in Berlin hatte, hatte ich ja noch eine Sendung, da habe ich über Pressefreiheit gesprochen und habe dann immer nur einen Track gespielt die ganze Zeit, wo es darum geht, dass wir Meinungsfreiheit haben. Und ich darf sagen, das empfand man natürlich auch als Provokation. Eine Woche später war ich dann auch nicht mehr da. Aber ich habe mir dann trotzdem überlegt, als ich danach angefangen habe, wieder Interviews zu führen, ob ich jetzt genau das machen soll. Das hat schon bei mir eine Wirkung gehabt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich lasse mich doch von denen nicht einschüchtern. Es gab schon so, dass ich dachte, okay, es war schon Schlag, der gesessen hat. Es ist nicht so, dass das an mir vorübergegangen ist. Ja, weil ich war auch enttäuscht von vielen Kollegen, die wussten, was man mir vorwirft, ist vollkommen erfunden. Aber es hat sich nie einer gemeldet und gesagt, sondern die Leute hatten einfach, die waren eingeschüchtert und waren feige, würde ich das heute sagen. Ich sehe ihnen das nach, weil tut mir leid. Nur für mich war damals die Frage, ich habe mich immer mit totalitären Systemen beschäftigt, wie ich damals in den 40er Jahren in Deutschland gelebt hätte und ob ich das zum Widerstand gehört hätte, ob ich Geschwister Scholl gewesen wäre oder aber Hitlers Sekretärin. Und ich sage heute mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Hitlers Sekretärin. Mhm. So, das kann man nicht so genau beurteilen. Die Situation war noch eine andere, da gab es noch einen Lastwagen. Aber ich erinnere mich daran, als ich nicht mehr da war und neue Interviews geführt habe, dass ich gedacht habe, ob ich jetzt gleich wieder mit diesem brisanten Thema an, ich war noch kurz eingeschüchtert. Mhm. Das war noch so ein bisschen, da war so ein Schock, der da saß. Gab es das auch bei dir?
Ja, das gab es schon. Ich habe dann sozusagen einen Moment lang zuerst meine neue Situation überdenken müssen, habe dann eigentlich von der ETH Zürich an die Universität Zürich gewechselt und war dort am Institut for Political Science, aber auch nur sehr kurz, bis die herausgefunden haben, dass ich 9/11 hinterfrage. Und dann habe ich dann, ja, es war wirklich so. Und dann musste ich wieder, dann bin ich an die Universität Basel gewechselt, habe dann die Studenten unterrichtet, habe dann aber mir überlegt, ja, nimmst du jetzt, weil die Studenten, da kann man ja selber entscheiden, was wird jetzt im historischen Seminar unterrichtet, das ist übrigens hier gleich um die Ecke, das ist noch lustig. Und habe dann nochmal 9/11 unterrichtet und nochmal Krieg gegen den Terrorismus und nochmal die Lügen zum Irakkrieg. Und das Lust, als ich dich dann das erste Mal traf, da muss ich auch noch sagen, habe ich auch gemerkt, gewisse Dinge habe ich völlig falsch verstanden, weil du hast so lange mit mir gesprochen und das alles gefilmt. Du hast das gefilmt und gesagt, ja, sind wir rausgegangen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt Herr Jepsen, das anstrengend, müssen Sie 2 Stunden Videomaterial editieren, so auf 10 Minuten runterkürzen. Und dann hast du gesagt, nee, das haue ich so aufs Netz. Und dann bin ich, man verabschiedet sich, also es sind immer viele Journalisten, die kommen und gehen, und dann bin ich einfach so raufgelaufen, wieder in mein Büro, und habe gedacht, cooler Typ, aber der hat voll keine Ahnung. Ja? Ich sag das ganz ehrlich. Und das ist eben auch diese Lernkurve. Ich habe damals gedacht, ein gutes Interview geht 10 Minuten. Man muss also 2 Stunden filmen und dann das Cutten und die Best-of und dann das zusammen noch mit Sound und das ist dann toll. Und dann ist aber das Interview, dann bin ich so auf dem Büro und habe gedacht, ja gut, hat er keine Ahnung. Obwohl später habe ich dann herausgefunden, dass ich keine Ahnung habe. Weil dieses Format, dieses Videogespräch, das ging einfach durch die Decke. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, so läuft das. Dann ist es ja gar nicht so, dass man sich anstrengen muss, in der NZZ zu publizieren oder darauf warten muss, bei Spiegel Online von denen angerufen zu werden, sondern komm, dann arbeite doch mit den anderen zusammen, die auch sozusagen neue Dinge machen. Also das finde ich das Tolle, wenn man mutig ist. Man geht aus einem alten Feld raus, von dem man dachte, es funktioniert super, obwohl es war, also so super war es ja gar nicht so. Und dann ist man in einem neuen Feld drin und da haben sich schon so viele tolle Dinge ergeben. Also ich würde es eigentlich nicht missen wollen. Ja.
Hat sich gegenüber früher an der Uni, gab's, seit du auch im Netz publizierst, gibt es eine andere Art von Feedback auf der Straße?
Ja, klar. Also wenn man einfach an der Uni ist, ist man eigentlich unbekannt. Und wenn man auf YouTube ist, dann wird man bekannt.
Hat den Nachteil, man kann es nicht abstellen. Elias, ich habe dich als jemanden, ich habe vor drei, vier Jahren schon mal ein Interview mit dir gemacht. Du erinnerst dich noch, damals in Bonn war das, glaube ich. Und was ich bei dir sehr schätze, ist, ich glaube, für dich ist das so, angegriffen zu werden, ist für dich ein Heidenspaß. Achtet mal auf das Grinsen. Ja. Und auch die Bücher, die ich von dir gelesen habe, ich glaube, es gibt keinen, der damit so spielerisch umgeht, dass er wirklich den Weltsicherheitsrat schreibt und dann empfiehlt, den Krieg gegen die Familie zu führen. Wie wichtig ist, wenn man da im Sturm steht, wie wichtig ist da eigentlich Humor?
Ja, also ich bin kein Humorist von Natur aus. Auch wenn es mir hier und da so ein paar Einfälle kommt, wie diese Briefe an das Sicherheitsrat. Aber Humor ist natürlich wichtig. Aber man muss es nicht übertreiben, meines Erachtens. Man muss wirklich, wenn man wirklich politisch arbeitet, muss man sehr vorsichtig sein, nicht übertreiben mit Humor. Weil es ist immer ein bisschen, dass es nicht einfach so Entertainment wird. Und insofern versuche ich das einfach so ein bisschen einzubetten hier und da, wo es wirklich wichtig ist. Das ist so ungefähr. Aber mit den Angriffen, wenn du angespielst, also ich habe kein Problem mit Angriffen. Das ist, wenn man absolut sicher ist mit seinen Fakten, dann ist man nicht angreifbar. Man kann natürlich die Herrschenden können einen töten, die können aber nicht die Wahrheit töten. Das heißt, ich bin 77 Jahre alt. Die können mich töten, aber die können doch nicht meine Bücher oder meine Gedanken töten. Und das heißt, es ist sinnlos für diese Leute, mich umzubringen. Die gewinnen auch nicht daran. Und insofern, die Angst verliert man dann mit der Zeit. Ich habe seit den 70er Jahren, bin ich sozialkritisch. Das heißt, ich kenne die Problematik, dass man angegriffen wird und dass man und so weiter. Aber das ist... Das ist seit über 50 Jahren, dann ist man immun gegenüber solche dumme Kritik. Dagegen schätze ich sehr gut, also sachliche Kritik. Aber die kommt leider viel zu wenig.
Mhm. Ja. Was ist denn dein Rat mit etwas über 40 an die junge Generation, wenn sie sich aus dem Fenster lehnt? Weil der Vorteil ist natürlich schon, wenn man etwas älter ist und nicht mehr seinen Lebensunterhalt verdienen muss in dem Job und die Familie ist... selbstständig, das ist ein Riesenvorteil, aber junge Menschen haben den ökonomischen Druck natürlich, ja. Das ist klar. Weil die sagen, ja, jetzt kannst du, aber das ist immer die falsche Situation. Was ist dein Rat an eine junge Generation, trotzdem nicht zu sagen, okay, ich werde dann kritisch mit 70?
Gut, ich kann einen Rat geben. Meine ersten Schritte war, Briefe an Behörden zu schreiben, aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes und sagen, ich möchte diese oder jene Information erhalten, die für mein Verständnis der Politik oder der Wirtschaft wirklich also wichtig ist. Einfach Briefe, also nicht Kritik, sondern einfach Information auffordern von den Behörden. Und dann bekommt man normalerweise negative Briefe. Information ist Schlusssache, Verschlusssache, Sie können das nicht und so weiter. Und diese Arbeit hat ein enormes Erziehungspotenzial und man sieht, wie weit man kommen kann. Das heißt, man kommt an die, man kommt wirklich an die Grenze des Möglichen, wenn man so arbeitet, ohne sich dann irgendwie zu exponieren in etwas, in falschen Aussagen oder in kritischen Ausgang, einfach seinen Recht zu nutzen, das Recht auf Information. Das finde ich sehr, sehr wichtig, das kann jeder machen. Jeder, der einen Brief schreiben kann, einfach Information freien und sucht sich einfach die Information, die er vermutet, die Regierenden verschweigen wollen. Das heißt, man kann dieses Spiel sehr, sehr weiter schauen. Und dann kann man diese Information, diese Briefe, diese Antworten publizieren als Beleg, dass die Regierenden nicht die Information liefern möchten. Das ist schon der erste Schritt.
Was hat deiner Meinung nach, oder eine Frage, die ich dir immer noch mal stellen wollte, gerade in deinem Alter, wo man sich jetzt zur Ruhe setzen könnte und Golf spielen, was ist denn das Motiv, da dauernd zu nerven?
Also ich bin nicht motiviert, jemanden zu nerven. Das ist überhaupt keine Motivation. Meine Motivation ist einfach, Umstände zu klären, die für uns, für die Demokratie und für den Rechtsstaat und für den Frieden absolut notwendig sind. Wir müssen verstehen, was da läuft. Ich versuche niemanden zu nerven. Das ist überhaupt nicht meine Motivation. Sondern die Motivation ist Gerechtigkeit, Frieden, Nachhaltigkeit.
Ja. Elias, da möchte ich auf einen Punkt an Gerechtigkeit, Frieden, Nachhaltigkeit, das sind ja Dinge, die über große Dekaden realisiert werden sollten und auch lang angegangen werden müssen. Das kann man ja den Eliten, es gibt ja mehrere konkurrierende Eliten, das muss man ja auch dazu sagen, dem muss man eins sagen, sie haben einen langen Atem. Und du hast es ja vorhin angesprochen, auch Steiner und Co., wir können uns das vielleicht oft nicht vorstellen, weil wir mit diesen News super schnell getaktet werden, dass es Leute gibt, die diesen Marathon lange vorbereiten. Bei Sport weiß man das. Was ist dein Wunsch? Was sollte diese offene, freie Gesellschaft, die über ein Netzwerk nicht nur Katzenbilder austauschen kann, womit sollte sie sich beschäftigen? Was sollte sie endlich begreifen? Wie wichtig ist ein freier Atem? Wie kann man sich vernetzen?
Ich denke, ein freier Atem müsste ein langer Atem sein, dass man wirklich große Zeiträume überblicken lässt, lernt. Es gibt ein schönes Zitat von Goethe, da sagt er mal, ich weiß nicht mehr wo, wer nicht vor 3000 Jahren sich Rechenschaft weiß zu geben, mag von Tag zu Tage leben und quasi vegetieren. Das war seine Gesinnung. Und das fehlt uns ein bisschen. Das ist so mein Kampf. Ich fand das sehr gut zu hören, dass man ab und zu auch abschalten muss. Ich praktiziere das, manchmal unfreiwillig. Jetzt bin ich zum Beispiel handyfrei, weil ich mein Handy verloren habe. 2 Tage ausgerechnet im Zeitpunkt, wo das alles vorbereitet werden musste. Und das ist eine gute Erfahrung. Es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Und ich denke, wir müssen den Mut haben, und das verdanke ich Steiner persönlich, zu großen Gedanken. Wir haben eine Zeit, wo es an großen Gedanken fehlt. Wir haben viel, ich nenne das bornierte Intelligenz. Borniert. In gewissen Bereichen unglaublich.
Also eine verwahrloste Elite.
Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Denn sie würden, wenn man keine großen Gedanken hat, kann man auch keine freien Impulse entwickeln. Das hängt zusammen für mich. Also meine Hoffnung ist, dass auch die jüngeren Menschen ein Interesse haben an den großen Zusammenhängen. Und das ist natürlich die Geisteswissenschaft ein wunderbares Mittel. Wo findet man sonst einen Aufschluss über die gesamte Weltentwicklung, über riesige Zeiten und die Zukunft? Und dann wird ein Effekt sein, wenn man die großen Gedanken hat, und das ist auch etwas, was Emerson hatte, dann ist man eigentlich als Prinzip, man kann gar nicht anders als Optimist zu sein. Denn man sieht, wenn man die Geschichte kennt, wir haben die Katastrophe gehabt von Atlantis, von Lemurien, nachher, wir werden wieder welche haben, vielleicht sogar sehr bald, aber es gibt etwas, was einfach alles überdauert. Und das ist im Grunde meine Frage gewesen. Finden wir das in uns, dann finden wir etwas, was von allen äußeren Verhältnissen unabhängig ist. Und das gehört eigentlich zu einer wichtigen Frage, die ich hoffe, dass die auch ankommt.
Ich glaube, der Mensch, was ihn ausmacht, wie er sich definiert in der Kommunikation, ist ja Sprache. Was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass Worte und Begriffe, Metaphern, die wir benutzen, die nicht von uns sind, sondern bei uns zu Denkprozessen automatisch führen, die dann eben abgespult werden, dass die uns praktisch so steuern, dass wir das gar nicht merken. Ich glaube, dass wir nicht mit der Sprache des Krieges, und das ist Elitensprache, eine Sprache, die immer vom Feind ausgeht, von Achtung, vorsichtig sein, dass wir mit einer solchen Sprache zum Frieden finden können. Das ist unmöglich. So, das ist wie wenn man an der falschen Straße abbiegt, die führt einfach nicht mehr zur Autobahn. Irgendwo führt sie in eine Sackgasse. Wie können wir denn eine elitenunabhängige eigene Sprache finden, erfinden und definieren? Ist es notwendig für uns?
Ich glaube ja, das ist notwendig, aber da müssen wir aus der Sprache hinaus wollen. Wir müssen etwas haben, was über der Sprache liegt. Ich sage das aus Erfahrung als Übersetzer. Wenn Sie übersetzen, dann müssen Sie eigentlich eine Sprache verlassen und sind noch nicht in der anderen. Und in diesem Zwischenbereich müssen Sie den Sinn erfassen. Das ist über der Sprache. Wir denken heute viel zu sprachgebunden. Ein wirkliches Denken muss sich von Wörtern befreien, so weit, dass Sie, da können Sie sich selbst auch selber beobachten, wenn Sie ein Wort aussprechen, dann haben Sie gleich Reaktionen, aber das ist zu überwinden. Das halte ich nicht für ein modernes Bewusstsein. Es müsste so weit kommen, dass wenn Sie ein Wort sagen, dass der andere eigentlich gar nicht darauf reagieren muss, wenn er nicht will. Ein Wort ist ein Wort. Man muss über die Sprache rauskommen. Das ist nicht so leicht heute. Es gibt keine schlimmen Wörter, es gibt schlimme Gedanken. Es gibt keine schlimmen Wörter. Das sind alles, die lesen nur Wörter. Wir wurden ja beschimpft in der Kritik jetzt, die gekommen ist. Ich habe mit Staunen gelesen, dass irgendeiner sagt, ja, der Meier hat im Perseus Verlag den Klassiker des Antisemitismus wieder aufgelegt. Das ist ein Buch über das Judentum von einem jüdischen Anthroposophen. Das ist alles andere als antisemitisch. Die lesen 3-4 Wörter und bilden sich das Urteil. Darüber müssen wir hinwegkommen. Das ist meine feste Überzeugung. Sonst bleiben wir Mephisto-Schüler. Im Sinne von, es gibt diese großartige Schülerszene, wo der Mephisto als Faust verkleidet dem Schüler allerlei Wahrheiten beibringen will, bis der sagt, stopp, halt, es ist wie wenn mir ein Mühlrad im Kopf herumgeht. Man muss sich doch bei einem Wort was denken können, sagt er. Aus einem guten Instinkt, da hat er recht. Was sagt der Mephisto? Schon gut, schon gut. Da muss man sich nicht zu ängstlich quälen. Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Das ist eine Mephisto-Wahrheit. Und das sollten wir, die Empfindlichkeit über Worte sollten wir ersetzen durch eine Empfindlichkeit über was gedacht wird, falls gedacht wird.
Weil wir ja auch im Rahmen von Steiner natürlich eine Veranstaltung machen, möchte ich das aufgreifen. Mephisto, Goethe hat ja auch die iranische Sprache Persisch, also Hafiz gelernt oder Farsi gelernt, um Hafiz lesen zu können. Würde uns, weil Sprache oft als Container dient, als Trenner dient, also man bezeichnet jemanden ja nicht als Verschwörungstheoretiker, damit andere mit ihm Kontakt aufnehmen. Das ist ja so. Ja. Vorsichtig, radioaktiv der Mann. Ja, ja, ja. So. Wie wichtig ist, dass wir vielleicht sagen, okay, eine Sprache, die Eliten nicht beherrschen, weil sie nicht diffus ist, sondern Raum lässt für eigene Gedanken, ist hier die Poesie. Wie wichtig ist, dass wir zu einer, vielleicht gar nicht neuen, sondern zu einer poetischen Sprache zurückfinden, wo es die Sprachbarriere in Europa nicht gibt? Weil ich glaube, wenn man Poesie liest, mit Poesie, das hat neulich auch Herr Drewermann gesagt, kann man schwere Kriege führen. Ist, wie wichtig ist, dass wir sagen, okay, wir müssen vielleicht wieder mehr Poesie, mehr Gedichte, mehr so etwas international an Schulen miteinander lesen und sagen, ich weiß, was du meinst. Also diese Unschärfentheorie.
Sehr wichtig, die Poesie, natürlich, klar. Aber da gibt es dann Widerstände. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe mal einen Roman geschrieben und das wurde dann von gewissen Leuten so angeschaut, das ist nicht wahr, das stimmt ja alles nicht und so weiter. Man hat auch nicht immer den Sinn. Wenn man Fiktionen macht, dann kommen die Leute und messen das an der Wirklichkeit, statt zu sagen, ja, das ist ja vielleicht ganz gut, das ist nicht so, aber es könnte so sein. Wir müssen auch den künstlerischen Sinn üben und pflegen. Und das ist nicht immer der Fall. Das könnte gerade hinter Waldorf, und da haben wir ja Beispiele in Ihnen vor uns, könnte man das lernen, dass man auch eine freie Betätigung in der Poesie, mit der Sprache, anstrebt. Aber man muss trotzdem die Sonderanstrengung nicht scheuen, ein wortloses Denken zu entwickeln. Es gibt Philosophen, die sagen, das gibt es gar nicht. Das muss man untersuchen. Das gibt es. Ich will ein kleines Beispiel aus meiner jetzigen Alltagssituation erzählen. Mein kleiner Sohn hat das merkwürdige Bedürfnis entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Er sagt immer wieder, Papa, ich möchte heute wieder ins Haus des Schweigens gehen. Dann baut er ein kleines Haus und versteckt sich und will gefunden werden. Tempel der Stille. Ein Sechsjähriger, ein Fünfjähriger. Das halte ich für sehr wichtig, dass man gerade, weil so viel Information, so viel Sprechen da ist, so viel Missverständnisse, man wird ja exekutiert, wenn man das falsche Wort verwendet, dass man dann eigentlich einen Sprung macht, gewissermaßen geistig, und in ein wortloses Denken, Fühlen hineingeht und nicht alles ins Wort pressen muss. Und dazu kann die Poesie ein gutes Mittel sein.
Bevor ich darauf zukomme, wie wir mit Zweifeln umgehen, möchte ich dich mal fragen, wie du mit Zweifeln umgehst, weil Zweifel haben wir alle. Manchmal denken wir uns, das darf jetzt aber nicht schief gehen. Mhm. So. Vielleicht noch etwas an alle, die immer versuchen, Waldorfschüler zu attackieren. Ich halte das für ein Unterfangen, was nicht gelingen kann. Mhm. Weil wir Waldorfschüler haben gelernt, über Jahrzehnte uns für Eurythmie zu rechtfertigen. Und wer das erfolgreich geschafft hat, für den ist Verschwörungstheoretiker ein Pipifax. Wie gehst du mit Zweifel um, Daniele?
Ich versuche sie dann eigentlich zu greifen. Frag mich da, also ist ja meistens in der Forschungssituation, ob ich denke, ja, könnte es so gewesen sein, könnte es so gewesen sein, bin ich ganz sicher, welche Daten habe ich und so. Dann werde ich eigentlich so eine Zeit lang werde ich dann einfach sehr, sehr vorsichtig, wenn die Zweifel jetzt für eine spezifische Fragestellung da sind. Versuche es dann einfach nochmal zu drehen, nochmal zu wenden, nochmal andere Quellen zu prüfen. Wenn die Zweifel aber größer sind als jetzt eine spezifische Fragestellung, ob die CIA Terrorismus in Italien zum Beispiel verübt hat, was ich ja während der Doktorarbeit lange untersucht habe, oder dann die Frage, was ist der Unterschied zwischen der CIA und einer terroristischen Organisation, und das sind alles schwierige Fragen. Da kommt man schon so ins Nachdenken, und dann die Zweifel, die natürlich kommen können, dass man sagt, ja, ist denn das Gute überhaupt stark genug? Ja, diese Art von Zweifel, also ich sage jetzt mal für umfassende Zweifel. Und da habe ich eigentlich nie wirklich gezweifelt. Ich bin irgendwie immer fest davon überzeugt, dass eigentlich die Liebe und die Wahrheit die größten Kräfte sind und dass sich die eh durchsetzen werden. Und dass dazwischen natürlich verschiedene Formen von Verwirrung möglich sind, die mit verschiedenen Formen von Leid verbunden sind, die ich selber auch schon erlebt habe. Aber so das große Ganze ist für mich zweifelsfrei in Ordnung. Also das sage ich immer wieder auch in den Vorträgen. Die Leute finden das komisch, weil zuerst erkläre ich diese Kriegslüge, dann jene Kriegslüge und am Schluss sage ich, das Universum ist in Ordnung. Aber das Universum ist für mich auch weitaus größer als der amerikanische Imperialismus oder der NATO-Krieg in Libyen. Ja? Und das ist dieses, was der Historiker immer wieder macht. Er nimmt ein Detail und sagt, zwischen 5 Uhr und 5 Uhr 20 am 11. September 2001 sind 20 Minuten vergangen. Darum ist der Bericht von BBC über den Einsturz von WTC-7 zu früh. Okay, das ist jetzt die 20-Minuten-Analyse-Ebene. Und dann wechselt er zur Menschheitsgeschichte und sagt, ja, also insgesamt kann man doch sehen, dass sehr, sehr viel Gutes passiert ist und dass das Bewusstsein die Kraft hat, sich zu entwickeln. Mhm. Und vermutlich ist es das, dass ich immer wieder den historischen Ausschnitt, also den Zeitraum selber wählen kann.
Man kann ja auch, ohne da als Fantast zu gelten, sagen, am 11. September 2001 sind mehr gute Dinge passiert als schlechte.
Ja, also weltweit
sicher. Es wäre nur dieser Tag in New York gewesen. Es gab diesen Tag auch in anderen Ländern und da ist Gutes passiert.
Genau.
Weil wir nur diesen Ausschnitt, nur diesen Fokus eben haben. Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Elias, was ist dein, hast du etwas, was vor dir liegt? Passt dieser Begriff einfach vor dir, oder was ist dein Antrieb, mit diesem Gesichtsausdruck in die Welt zu gehen? Wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, wie du das tust, aktuell ein Buch, was jetzt kommt, Der gelbe Bus, Terroranschlag in Berlin, jetzt keine erheiternde Lektüre. Wie bleibt man so heiter? Wie machst du das? Was ist das Motiv dahinter?
Ja, eine gute Frage, aber ich kann das nicht so ganz klar beantworten. Ich bin natürlich als Künstler, als Musiker aufgewachsen, habe komponiert, für Kinder besonders, und habe das Leben einfach gerne, das Leben. Ich habe Menschen gerne, allgemein. Und ich habe sehr, sehr wenige Leute getroffen in meinem Leben, die ich als böse oder ja, als dämonisch oder etwas so sehr absolut, sehr wenig. Und die Leute, die ganz schlecht sich benommen haben, waren in Sachzwängen. Das heißt, ich kann nicht mal unterstellen, dass diese Leute schlecht waren. Also insofern glaube ich, dass unsere Welt enorme Möglichkeiten hat, das Welt zu genießen und dass die Leute wirklich das alles genießen, was unter der Sonne gibt. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Ich denke ein bisschen manchmal, dass ich so wie ein Arzt arbeite. Ein Arzt versucht, Krankheiten zu kurieren. Und der sieht nicht die Krankheiten als etwas Böses, sondern als etwas, das in der Natur vorkommt. Und ich bin ein Arzt, man kann so etwas so sagen. Ich sehe diese ganze Problematik der Leugnung von diesen Sachen, 11. September und so weiter, ich sehe das als eine Pathologie, als eine gesellschaftliche Pathologie, also eine Krankheit. Nicht als etwas Böses, sondern eine Krankheit. Und wir sollen diese Krankheit lösen. Wir können doch keine Gesellschaft hier aufrechthalten, wenn wir nicht ein Vertrauen an die Universität, an die Medien, an die Politik, an die Gerichte, an keine Institution kein Vertrauen schenken. Das ist heute leider der Fall. Wir müssen dieses Vertrauen nochmal aufarbeiten, dass wir ein Vertrauen haben können in diese Institution, weil ich habe gerne, dass die Gesellschaft auch stabil ist und harmonisch ist. Insofern ist das mein ganz Anliegen, geht von einem positiven Anliegen. So kann ich es vielleicht antworten.
Ich weiß nicht, ob der Film Das Fest bekannt ist. Vielleicht kennt der ein oder andere den, das sehr provokative Szenen, wo dann der eine auch immer sehr stark interagiert, bis der ganze Laden auseinanderfliegt. Wie muss ich mir das vorstellen bei dir, wenn du irgendwo hinkommst an einem Urlaubsort, Smalltalk, wie du dann also leger beim Eis auf den 11. September kommst?
Das gelingt mir nie. Also da kommt man immer auf eine Mauer.
Aber fängst du damit an? Oder das?
Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also
da kommt jemand und sagt, lass uns mal, ich kenne Sie oder.
Nein, also, wenn die Diskussion irgendwie in eine bestimmte politische Richtung geht, dann sage ich, ich habe diesen Buch geschrieben und so weiter. Und was hast du geschrieben? Dann kommt eine Diskussion. Aber wenn die Leute sagen, ich habe ein Buch geschrieben, ja, das wird das schön, dann lasse ich es aus. Aber es kommt drauf an. Ich kann da nicht zu allgemein.
Und gab es das, dass Leute sich mit dir erstmal ganz interessant unterhalten haben und dann gesagt haben, ich muss jetzt gehen?
Ja, also selten. Normalerweise wird einfach abgebrochen. Das Thema ist einfach tabu. Mhm. Das Thema ist tabu. Und das ist leider der Fall. Mhm. Und das Problem ist es genau, das ist eine Pathologie. Es ist pathologisch, wenn Menschen, die Universitätsausbildung haben, die sagen, das möchte ich nicht lesen. Das ist nicht normal. Mhm. Ich möchte noch etwas sagen. Ich spreche jetzt nicht über einen Geologieprofessor, der keine Zeit hat für solche Sachen. Ich spreche über Leute, die in der humanen Wissenschaft, also in der, wie sagt man, humanen Wissenschaft, Geisteswissenschaften schreiben und sogar über Terrorismusbücher schreiben. Also richtig über ein Thema. Und absolutes dumm Schwachsinn schreiben. Und da frage ich Sie, das sind doch Professoren, die sind hoch ausgebildet, die wissen, was die wissenschaftliche Methode ist. Wenn man sagt, der Mann X ist da morgens da irgendwo gegangen, dann muss es doch belegt werden mit einer Fußnote, mit einer Quelle. Und dann schreiben Sie über ein Mordtat von 3000 Menschen, geben überhaupt keine Quelle. Wie, dass es da Muslime gewesen sind, keine Quelle. Und die können keine Quelle geben. Es gibt keine Quellen.
Muss man vielleicht sagen, es gibt aktuell immer noch keine beglaubigte Passagierliste und es gibt auch keinen einzigen Videobeweis, wo einer der Attentäter in die Maschine einsteigt.
Nein, es gibt keine Quelle. Ich habe einen Journalisten, einen hochgradigen Journalisten in The Guardian mal getroffen, in einer Cocktailparty in London. Und der hatte einen Tag vorher einen Leitartikel geschrieben, wo er daran geschrieben hat, dass 15 der Flugzeugentführer von Saudi-Arabien gekommen sind. Dann habe ich ihnen gesagt, lieber Herr, von wo haben Sie diese Information? Ja, das weiß doch jeder. Da habe ich ihm gesagt, hier sind zwei Menschen, die mit uns mithören. Ich bezahle Ihnen 10.000 Pfund. 10.000 Pfund, das ist so vielleicht 15.000 Schweizer Franken. Wenn Sie mir innerhalb zwei Wochen Belege für diese Behauptung schicken. Der Journalist ist sich umgedreht, ist weggegangen, hat Angst bekommen. Ja, das war peinlich natürlich, weil er wusste, dass er keine Belege hat. Da habe ich ihm noch ein E-Mail geschickt, zwei Wochen später. Und ihm erklärt, das war kein Jux. Ich meine es, ich habe das Geld in der Bank. Er bekäme also 10.000 Pfund, wäre das mir nichts. Ich möchte dann seinen Namen nicht hier veröffentlichen, aber ich habe den Namen. Und das ist also, aber das ist also typisch. Das heißt, die Leute wissen, dass es nicht ganz koscher ist, das alles. Aber die wagen nicht, ihre These öffentlich zu verteidigen. Auch nicht in einer Debatte. Kein Journalist in ganz Europa ist zum Beispiel bereit, hier ein Streitgespräch mit mir über diese Sache zu diskutieren. Nein, wenn jemand hier im Saal so einen Journalist finden kann, dann bekommt er von mir eine gute Weinflasche.
Ja, Elias, vielleicht mal hier die Generation Head Down. Kannst du einen Ratschlag geben an diese Generation, die mit dem Netz groß geworden ist, die eine Welt außerhalb von ohne Mobilkommunikation, die das gar nicht kennt? Kannst du dir einen Ratschlag geben? Das müssen ja keine Journalisten sein, die den Ruf zu verlieren haben, sondern junge Menschen, die an der Uni sind und auch immer so ein bisschen tuscheln. Welche Chancen haben wir eben, was können wir aus dem 11. September dahingehend lernen, dass wir Widerspruch aushalten können zu einem Thema, zu dem jeder sofort eine Meinung hat, pro oder contra hat man sofort. Was ist die Chance, was ist dein Rat an die nächste Generation? Sollte sie weiter provokativ da unterwegs sein und die Eltern nerven oder gibt es weitaus mehr, was wir daraus lernen können?
Also da habe ich wirklich, ich bin überfragt hier. Also die eine Sache ist einfach mit dem Professor zu sprechen und ihn mit Informationen zu konfrontieren. Also das wäre etwas. Aber vielleicht haben die Leute, die Studenten haben mal Angst, eine schlechte Note zu bekommen. Das gab es auch in Deutschland, solche Fälle von Studenten, die eben einen Aufsatz über 11. September bekommen sie ein 5. Also ich meine, das ist auch gewagt für Studenten. Und darüber sage ich, ich weiß wirklich, ich kann da keinen Ratschlag geben. Mhm.
Wir müssen natürlich wenn wir so offen darüber diskutieren können und im Netz darüber diskutieren können, auch eine negative Entwicklung sehen, dass auf einmal alles irgendwie besprochen werden kann. Flache Erde, was auch immer. Wie schafft man denn, dass man nicht in diesen Sog gerät, dass man hinter jedem Stein irgendwas vermutet? Das gibt es ja auch.
Ja, also
dass also nichts mehr stimmt.
Also ich würde immer sagen, erstmals die Leute lernen ihre Sinne nachzugehen. Das heißt, wenn ich hier ein Glas sehe, dann sehe ich ein Glas, dann bin ich sicher, dass es ein Glas ist. Wenn ich dagegen im Fernsehen ein Glas sehe, das kann Photoshop sein. Das heißt, ich kann mich nicht auf elektronische Mittel, ob es telefonisch oder Fernsehen, kann ich mich nicht heute verlassen. Das muss der junge Mann lernen. Das muss jeder lernen, dass man sich heute auf elektronische Zeichen nicht mehr verlassen kann. Nicht mehr, überhaupt nicht. Und ganz besonders nicht, wo es um politische Fragen stellt. Und das ist eine neue Lernmethode, weil jeder Junge hat so ein Smartphone und natürlich bekommt er elektronische Signale. Aber da muss wirklich sehr viel gearbeitet werden, dass wir einfach in den gesunden Menschenverstand nachgehen und uns wirklich klar machen, dass wir, was wir nicht mit unseren eigenen Sinnen, Augen, Fingern und so fassen können, dass alles das manipuliert werden kann und wird. Und das ist die Zukunft, dass wir heute langsam sehen. Dass alles, zum Beispiel sogenannte Terroranschläge werden inszeniert heute. Man kann einen Terroranschlag kaufen. Wenn Sie Geld haben, kann ich Ihnen die Firma Webcam geben. Da können Sie einfach einen Terroranschlag kaufen mit Akteuren, die werden geschminkt mit Blut und so weiter, können Sie nicht unterscheiden. Und das sind Firmen, die da arbeiten, die liefern ganz Pakete, Terroranschlag. Ja. Und wenn man das sieht, wie das heute läuft, dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel in den elektronischen Medien da reingeht.
Wir haben es heute ja auch in Europa immer mit riesigen großen NATO-Manövern bezüglich der Sicherheit zu tun. Und dort gibt es auch von der NATO selber, von den verschiedenen Armeen selber, gefakte News-Sender, die wirklich dort arbeiten, die dann mit den Soldaten Interviews führen, damit die trainiert werden, in Kameras zu sprechen. Das gibt's alles. Ja. Also das sind übrigens viele ehemalige Journalisten, die bei der Bundeswehr einfach besser bezahlt werden. Muss man auch dazu sagen. Es gibt also Leute, die sich dafür hergeben. Worauf ich zum Schluss hier kommen möchte, ist, man darf bei all dem, was man jetzt veröffentlichen kann und wo man sich schlau machen kann, natürlich nicht vergessen, dass wir hier natürlich eine Minderheit sind. Ich meine, wie viele Menschen schauen sich die Inhalte an, die wir publizieren? Das ist immer noch im Promillebereich. Die meisten gucken trotzdem immer noch ZDF oder Katzenvideos oder irgendwelche anderen Geschichten. Das ist einfach so. Viele von denen sind an der Uni erstreckenderweise. Gibt es. Aber die Propagandatools funktionieren. Ich sehe es in Deutschland ja sehr erfolgreich. Die Bundeswehrwerbung kommt nach Mali, dieser ganze Käse, der da abgeht. Und es melden sich sehr viele. Wir haben im Moment bei der Bundeswehr einen Rekord. Es gab noch nie so viele Minderjährige, die sich gemeldet haben. Muss man sich mal vorstellen, als Kanonenfutter. Wie schaffen wir das, breiter zu werden? Weil wir sind ja zu wenig. Wie schaffen wir das, dass die Menschen das aufgreifen und dass das breiter wird? Weil ich glaube, das sehen wir auch im Moment mit den offenen Grenzen, mit den Flüchtlingen in Europa. Wir schaffen hier im Moment eine Pulverfassstimmung und diese Feindbildgeneration und die Stimmung, die funktioniert. Es ist nicht so, dass die Menschen friedlicher geworden wären, wenn man sich anschaut, was wir neulich an der Tafel erlebt haben. Es ist unglaublich emotional besetzt, was da passiert. Also ich glaube, da reicht ein Funke, dass es Boom macht. Wie schaffen wir, dass wir das unterlaufen, dass Menschen eben die Wut, die da auch produziert wird, dass sie die nicht kanalisieren und aufeinander losgehen? Haben wir, Daniele, an dich als Friedensforscher eine Chance, diese angewandten Techniken zu unterlaufen? Weil die sind sehr gut aufgestellt, das muss man klar dazu sagen.
Also ich denke, wenn man die Technik kennt, eine der bekannten Techniken ist Teilen, Abwerten, Töten, TAT. Das bedeutet eigentlich, wenn man die Menschheitsfamilie hat, dann muss man sie zuerst teilen. Also als Ganzes geht das nicht mit dem Krieg und auch nicht mit den Feindbildern. Aber das Teilen funktioniert so, dass man eben zum Beispiel Jude und Arier macht oder Hutu und Tutsis oder bei Pol Pot Oberschicht, Unterschicht. Und dann der zweite Schritt ist das Abwerten. Okay, sobald man zwei Gruppen gemacht hat, man kann Männer, Frauen, Mittelalter, und dann wenn eine Frau, wenn man sehr weise oder so sagt, man ist eine Hexe, das ist dann die Abwertung. Ist nicht eine Frau, ist eine Hexe. Oder dann die RAF hat das so gemacht, dass sie gesagt, Polizisten sind Schweine. Und Schweine kann man ja auch töten. Also es ist immer teilen, abwerten, töten. Okay, das ist das System, das kann man aus der Soziologie und auch aus der Geschichte erkennen. Und dann, was ist die Gegenbewegung? Die Gegenbewegung ist eigentlich, anstatt teilen, ist eben das Verbinden. Okay, also darum ist der Begriff der Menschheitsfamilie meiner Meinung nach strategisch, global strategisch sehr, sehr wichtig, weil jeder gehört zur Menschheitsfamilie, ist niemand ausgeschlossen. Also es kommt nicht darauf an, ob man reich ist, ob man arm ist, ob man jung ist, ob man Brille trägt, ob man Frau oder Mann, ob man Muslim, Atheist, Jude, Buddhist, es spielt echt keine Rolle, man ist Mitglied der Menschheitsfamilie. Und diesen Gedanken immer wieder zu bringen oder immer wieder zu wiederholen, glaube ich, stärkt die Friedensbewegung. Und dann auch das Aufwerten. Anstatt das Abwerten, ja, wäre dann das Aufwerten. Da gibt es eine kleine Übung, die heißt, man soll jeden Tag drei Menschen ein ehrliches Kompliment machen. Ist gar nicht so einfach. Ja. Naja, ich sage jetzt mal, also wir sind so gewohnt, wenn jetzt die Übung wäre, jeden Tag drei Menschen abzuwerten. Ja, das hat man vor 8 Uhr. Aber ich sage mal, ja, da muss man sich mal beobachten. Das ist zum Beispiel im Auto, ja, fährt man und man sagt, was ist denn das für einer, oder? Fährt da, wie schnell, ich beobachte mich dann immer selber, oder? Ich meine, dann rege ich mich irgendwie auf und denke, wie schnell fährt denn der? Ah, 50, wie viel ist denn hier? 50, ja, trotzdem, oder? Und das ist also dieses mit dem Abwerten geht sehr schnell. Und das Verbinden und das Aufwerten und dann eben am Schluss, anstatt töten, ist eben respektieren. Ja. Also das ist eigentlich das, was uns alle vier verbindet, was auch die Friedensbewegung, die weit über uns hinaus verbindet. Und da sind wir eben nicht eine Minderheit, sondern da sind wir eine ganz klare Mehrheit. Es ist nicht die Mehrheit, die andere Menschen töten will. Das ja, nicht.
Genau.
Da sind wir eine Mehrheit. Aber das, wo wir eine Minderheit sind, ist, die das erkennen, dass das Teilen und das Abwerten schon so gefährlich ist. Ja? Weil einige teilen und abwerten so sportlich und denken, ja, das gibt dann keine Probleme. Aber gerade wenn man den Genozid von Pol Pot anschaut, der hat zum Beispiel gesagt, es gibt die Oberschicht, die beutet die Unterschicht aus, darum ist die Oberschicht korrupt, darum muss sie getötet werden. Etwa, das war mal die Analyse. Und dann hat man sich gefragt, ja, wie kann man denn die Oberschicht erkennen? Und dann hat er gesagt, ja, die eine Brille anhaben, ja, die gehören zur Oberschicht, weil das sind die so viel lesen, die wissen so viel, also die töten. Und das ist ja das Krasse, oder? Man weiß zuvor gar nicht, wo die Teilungslinie fällt. Und darum ist es wichtig, das Prinzip der Menschheitsfamilie immer wieder auch im Herzen zu tragen. Und wenn man dabei ist, andere abzuwerten, sofort sich zu überlegen, was für ein Irrsinn das eigentlich ist.
Ich möchte zum Schluss hier auf der Bühne, ja. Bevor wir in die Diskussion kommen, nochmal auf das Metier kommen, was wir hier auch produzieren, ein Medium machen. Wir sind ja auch alle Medienschaffende. Ich halte es für elementar, vielleicht kann man was dazu sagen aus der Sicht eines Waldorf-Aktivisten, auch einer, der mit der Waldorfschule noch mehr zu tun hat als ich. Wie wichtig ist es denn, dass wir speziell an den Waldorfschulen so etwas wie einen Medienunterricht, Medienkompetenz unterrichten, damit Schüler verstehen, was Medien sind? Können eine Massenvernichtungswaffe sein? Wir haben ja auch Werken, Handwerk, auch nie Gartenbau. Sollten wir nicht anfangen, weil auch der Waldorfschüler hat ein Smartphone, ich habe recherchiert. Aus Holz, klar. Dass man sagt, hör zu, das ist nicht ungefährlich, was du da guckst. Ist das nicht nur überfällig?
Absolut. Also ich bin jetzt nicht aktiv in der Bewegung drin mehr, aber von dem, was ich erfahren habe, absolut. Man muss diese Dinge benutzen. Man muss nur sie so benutzen, dass man sie kontrolliert benutzt. Ab und zu und dann eben auch ohne leben können. Die Erfahrung machen, die ich jetzt gerade selber mache, indem mein Handy einfach nicht da ist. Dass das keine Katastrophe ist und die Welt zusammenbricht oder mein privates Programm. Man muss Medienkunde elektronisch machen. Da würde man zum Beispiel darauf kommen, das arbeitet alles mit der Zweiheit, mit der Dualität. Die Dualität ist eine Zeitkrankheit. Mhm. Wir denken alle in Zweiheiten. Der Taoismus ging noch darüber hinaus. Wir müssen diese machen, um die Strukturen klar zu machen und zu zeigen, man kann das verwenden. Ich selber danke dem Internet oft. Was habe ich nicht für wichtige Bücher gefunden durch Internet-Antiquariate ganz in der Welt zerstreut? Das ist großartig, das hätte man früher nicht können. Und was man alles findet, ist gut, aber man muss die Information von der Fähigkeit zu denken unterscheiden. Und da muss man sie einsetzen. Das muss man machen. Wird vielleicht in Waldorfschulen zu wenig gemacht, da gibt es andere, die das besser wissen. Ich finde, wenn ich das noch hinzufügen darf, in den Waldorfschulen sollte auch ein Politikunterricht intelligenter Art kommen. Man muss, wenn man zum Beispiel das Jahr 1917 bespricht, da kommt Lenin, da kommt Wilson, und da muss man auch Steiner bringen können, der sich ja exponiert hat, um Deutschland nicht in Versailles hineinlaufen zu lassen. Er hat einiges gemacht, die Dreigliederung, darüber muss informiert werden. Nicht als Glaubensartikel, aber dass die Schüler wissen, aha, da gab es ja nicht nur Wilsons Programm, Lenins Programm, da gibt es ja noch was, was für die Europäer vielleicht sogar viel besser wäre. Da hat man Scheu, weil man dachte, ja, die Anthroposophie, die darf nicht Politik machen. Das ist aber nicht gemeint. Es geht darum, dass man die großen Linien, die auch aus der Anthroposophie kommen, die helfen können, aufzuwachen, den Schülern nicht vorenthält, sodass sie darüber informiert sind. Was ihr Gründer da alles schon Bahnbrechendes gemacht hat zur Erkenntnis der Weltsituation, das wäre ein Desiderat. Aber der Technologieunterricht selbstverständlich auch.
Würde uns hier ein Steiner-App weiterbringen?
Ein was?
Steiner-App.
Gibt es das nicht schon?
Ich weiß es nicht. Welche Medien konsumierst du? Und wie? Ja. Wie ist das? Gehst du morgen noch an Kiosk und dieses Produkt Papier oder wie ist das?
Das hat interessante, gute Frage. Das hat abgenommen. Ich verlasse mich auf die Methode, das 13. Buch. Darunter verstehe ich. Man muss innerlich ein Vertrauen entwickeln, dass man zu den wesentlichen Dingen geführt wird, wenn man das sucht. Wie ein Magnetismus. Es gibt eine Anekdote, die muss ich schnell erzählen. Jemand macht eine Doktorarbeit und liest 12 Bücher durch und sagt dann, ist in allen eigentlich nichts. Und dann nach vielleicht einem Jahr komme ich zum 13. Buch. Da steckt was drin. Da war die Antwort von dem Lehrer, du musst eben lernen, gleich zum 13. Buch zu greifen. Und das praktiziere ich am Kiosk und ich mache immer wieder erstaunliche Begegnungen und Erfahrungen und komme an etwas heran und denke, das muss es sein, das werde ich mir angucken. Also wenn man durchgeht und denkt, man muss alle Tageszeitungen gleich gründlich studieren, dann kann man ja, ich weiß nicht, 15 Inkarnationen verbringen, wenn man an Reinkarnation glaubt, bis man durch ist.
Außer eine Verschwörungstheorie.
Ja.
Elias, welche Medien konsumierst du?
Welche Medien konsumiere ich?
Ja, abends ZDF, um dich aufzuladen, aber was machst du danach?
Nein, erstmals konsumiere ich nicht Medien. Ich gucke mir hier und da einzelne Programme bei dir, Rubicon, Iran, Russia Today.
Hast du eine Tageszeitung abonniert?
Nein, Ich war also abonniert an die Junge Welt, aber die Junge Welt hat mich sehr enttäuscht, weil sie überhaupt nicht über diese Sachen publizieren möchte und also verweigert absolut Fragen stellen zu 11. September und zu all diesen Sachen. Das heißt, ich kenne keine Tageszeitung in Europa, die offen ist für solche Fragen. Insofern konsumiere ich keine Medien. Aber natürlich die neuen Medien wie deine und Rubicon und andere und Russia Today und Haaretz auch manchmal gibt es interessante Sachen. Und natürlich auch CNN und BBC, die liefern also die Mainstream. Die gucke ich hier und da. Was sagen sie? Aber nicht regelmäßig.
Das heißt, du liest dann eher Bücher auch?
Ich lese viel mehr Bücher, ja. Ja.
Daniele, du bist jemand, der selbst auch Medien macht. Du bist einer mit Facebook-Kanal, 77.000 Likes habe ich gerade gesehen, das ging ja ruckzuck. Wie konsumierst du? Weil du immer ja auch davon redest, dass man achtsam damit umgehen muss. Du musst auch auf dem Laufenden sein. Ja. Eine Geschichte findet ständig statt, du musst schon Bescheid wissen, du musst dir das ja reinfräsen. Wie sorgst du dafür, dass das ausgeglichen ist und keine Überdosis gibt? Oder ist das eine reine Pflichterfüllung? Ich muss halt abends ARD gucken.
Nee, das muss ich nicht, definitiv nicht. Aber also was ich früher gemacht hatte, ich hatte eine Papierzeitung abonniert, zuerst die NZZ und dann die NZZ am Sonntag. Und da habe ich einfach die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg 2014 war sehr, sehr schlecht. Und dann auch die Berichterstattung ab 2011 über den Syrienkrieg war sehr tendenziös, einfach Assad, Giftgas, Bombenwerfer und nichts über die CIA-Operationen. Und da habe ich das abbestellt, das heißt eine Zeitung habe ich nicht mehr, eine gedruckte Zeitung. Ich habe früher auch Fernseher hin und wieder geschaut, ja. Und das habe ich jetzt so eingeschränkt, da schaue ich nur noch Fußball. Also ich schaue gern Fußball, ja. Es ist ja auch Medienkonsum, ich schaue gern Champions League oder auch Tennis, ich bin da ganz flexibel. Aber wenn ich arbeite und Informationen eigentlich zu internationalen Themen suche, dann gehe ich eigentlich über Suchmaschinen. Also dann gehe ich rein und sage, jetzt interessiert es mich, hat jetzt Israel in Syrien bombardiert? Ja? Und dann gebe ich das ein in die Suchmaschine und gehe dann in die Funktion News. Und schaue mir dann die Artikel zum Thema an, die mich interessieren. Oder ich gehe auch in Google Books, wenn ich dann etwas untersuche, BBC World, wie ist der Zusammensturz. Also ich mache sehr, sehr viel digitale Recherche und habe nicht mehr so diese fixen Produkte, die jeden Tag kommen, sondern das stellt sich eigentlich zusammen und bin sehr zufrieden eigentlich mit dem. Und ich verwende eben viel diesen Mediennavigator, also wenn ich dann eine Story sehe, schaue ich kurz, okay, was ist das Junge Welt, oder was ist das NZZ, was ist das Russia Today, das ist das Nachdenkseiten, Rubicon, KenFM und Nachdenkseiten, ja. Die drei lese ich sowieso viel lieber als irgendwas anderes. Und auch wenn ich zu einem Vortrag fahre mit dem Auto, dann habe ich eigentlich immer sehr oft ein KenFM-Interview am Laufen. Ich muss das nicht hören, nicht sehen. Ja, ich höre das einfach.
Podcast.
Ja, ich höre es einfach und dann ist mir auch egal, wenn Stau ist. Manchmal denke ich, alles gut ist Stau, weil das geht ja noch eine Viertelstunde. Ich will das noch fertig haben.
Wo unterscheidet sich denn deiner Meinung nach Champions League von NATO-Politik?
Ja, also Champions League ist von Gazprom gesponsert.
Ist das alles oder gibt es da sowas wie Fairplay?
Nein, es ist natürlich so, dass eigentlich dieses Fußball, das ich wirklich gerne schaue, schon ein ritueller Kampf ist. Das ist ganz klar. Aber es gibt halt dann diese Regel, wenn jemand blutet, muss er sofort vom Feld. Ja? Und eigentlich haben wir den Vorteil beim Fußball, dass wenn es ein Handspiel gibt oder wenn es ein Foul gibt im Strafraum drin, dann wird wirklich gezoomt von jeder Seite und von allem. Oder man hat wirklich die Auflösung über alle Details. Und dann schaue ich, wie hat eigentlich der Libyen-Krieg 2011 angefangen? Ja? Und dann gibt es eigentlich nur eine Fernaufnahme von irgendeinem Flugzeug. Man hat einfach ganz, ganz schlechte Auflösung bei den richtig wichtigen Themen, gerade bei 9-11, Libyen-Krieg, Syrien-Krieg, schon nur zu rekonstruieren, wie hat eigentlich die CIA die Waffen von Libyen in die Türkei und dann über die türkische Grenze nach Syrien und dann an die Rebellen, also die Gegner von das zu rekonstruieren, ist super aufwendig, oder? Wir machen ja das die ganze Zeit, aber da ist ein Riesenunterschied. Ich würde mal sagen, bei Champions League ist ein Zoom drauf und viele Kameras. Und die NATO hat darauf geachtet, dass kein Zoom drauf ist. Die gehen so weit, dass als sie 99 Serbien bombardiert haben, illegaler Angriffskrieg gegen Serbien, haben sie zuerst mal das Fernsehstudio ausgenockt.
Ja. Letzte Frage, weil wir hier in der Schweiz sind. Hier findet ja in den nächsten Stunden so eine Diskussion auch statt. Das, was bei uns GEZ-Gebühren nennt, ja, nein. Wie ist da dein Standpunkt dazu? Braucht man in der Schweiz ein öffentlich-rechtliches Radio-Fernsehen?
Also ich sehe eigentlich diese Diskussion nicht im Ja-Nein-Schema, weil es ist nicht so, dass RTL jetzt, was ja privat ist, viel besser berichtet hat über 9/11 als ZDF, was staatlich ist. Also es ist leider nicht so zu lösen, dass man sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel in der Schweiz hast du das BILAG oder die BILAG-Gebühr, wenn die jetzt abgeschafft würde, dann würde sofort die Friedensbewegung Oberhand gewinnen. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so, sondern es gibt sehr gute Journalisten beim Schweizer Fernsehen und es gibt sehr schlechte Journalisten beim Schweizer, zum Beispiel Schawinski habe ich persönlich erlebt. Aber ich sage, ja. Aber ich habe eben auch, sehr, sehr gute Journalisten erlebt. Also es ist eben nicht möglich, dass man ein Oberlabel nimmt und sagt, Schweizer Fernsehen ist so. Kann man nicht. Oder auch nicht beim ZDF, dass man sagt, alles ist immer schlecht, weil beim ZDF gibt es zum Beispiel die Anstalt, das ist eine ganz ausgezeichnete Sendung. Ja. Und so würde ich eigentlich für einen sehr differenzierten Medienumgang plädieren. Ich finde wirklich KenFM unglaublich gut, was ihr alles bringt.
Das ich gebe das mal weiter an die Community, die das ja finanziert. Vielen Dank. Es ist,
und das ist natürlich einfach natürlich beschämend, wenn man sieht, Schweizer Fernsehen hat 1 Milliarde, oder? Und ich weiß nicht, dein Budget ist ja minimal.
10 Milliarden.
10, okay, ja, gut. Ja, dann passt schon. Nein, da sage ich einfach mal, das ist auch vielleicht für die jungen Menschen ermutigend zu sehen, dass man doch eigentlich mit wenig Budget heute in der digitalen Welt sehr, sehr spannende, sehr, sehr ehrliche Gespräche führen kann. Mhm.
Vielen Dank an die Referenten. Riesenapplaus, dass Sie heute hier noch da sind und zur Verfügung stehen.
Machen wir noch einen. Ja, 5 Minuten. Ja.
Hat Herr Mayer mich gegeben, er möchte gerne noch das Schlusswort halten. Bitte.
Ich möchte mich bedanken, auch im Namen von Markus Schneider, bei den Referenten, die hierher gekommen sind, von weit her, bei allen ihren Helfern, die ich nicht namentlich aufzählen kann, bei den Helfern hier vor Ort, dazu gehören Dieter Ackermann und viele anderen, die jetzt nicht alle im Einzelnen genannt werden können. Ich möchte mich sehr bedanken, das war eine hochinteressante, spannende Veranstaltung. Ich denke, wir haben gegen den Gegenwind, wo ein gewisser Meinungsterror laut wurde hier, eine erfolgreiche Kreuzfahrt hinter uns und ich hoffe, Sie tragen einige Einblicke und Ausblicke mit nach Hause. Vielen Dank. Applaus